Ich spreche über den bekanntesten Vers der ganzen Bibel, Johannes 3, Vers 16. Da heißt es: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. In diesem Vers geht es 7-mal um das Größte. Zunächst: So sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott ist die größte Person. Er wurde mal von Mose gefragt: Wer bist du eigentlich? Was soll ich den Leuten sagen? Und er gab als Antwort: Ich bin, der ich bin. Das heißt, ich lasse mich durch nichts anderes erklären. Im Alten Testament gibt es etwa 300 verschiedene Namen für Gott. Im Neuen Testament etwa 200 Namen für Jesus. Ein paar davon kennen Sie vielleicht. Er ist der Hirte, er ist mein Fels, er ist der Weg, er ist das Licht. Ja, Gott, die größte Person. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Die Welt ist die größte Gruppe von Menschen. Ja, Sie lieben vielleicht oder ich ein paar Menschen, die uns wichtig sind, aber Gott hat alle im Blick und das finde ich hervorragend. So sehr hat Gott die Welt geliebt, die größte Person, liebt die größte Gruppe und Liebe ist die größte Macht. Im Griechischen gibt es 4 Wörter für Liebe, im Deutschen ja nur ein Wort. Da gibt es einmal die Storge, das ist die Familienliebe, da ist die Liebe auf einen kleinen Kreis von Personen begrenzt. Dann gibt es die Philia, das ist die Freundesliebe, das können vielleicht ein paar mehr sein oder auch ein paar weniger. Dann ist die Rede von Eros, das ist diese Liebe zwischen Mann und Frau. Und im Neuen Testament wird oft das Wort Agape verwendet für die Liebe Gottes. Unsere Liebe, die wir so zueinander haben, ist eigentlich mehr so eine echoorientierte Liebe. Das heißt, wenn der andere freundlich ist, fällt es mir auch leicht, freundlich zu sein. Wenn er ja knatschig oder kritisch wird, dann wird es auch für mich schwieriger, ihn zu lieben. Bei der Liebe Gottes geht es nicht um ein Echo, sondern um eine quellfreundliche Liebe. Und aus einer Quelle quillt immer neues Wasser. Die kann man zum Beispiel gar nicht verunreinigen, weil das Wasser das immer wieder wegspülen wird. Ja, Gottes Liebe ist wie eine Quelle. Sie fließt und stärkt jeden von uns. Sie ist die größte Macht. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Das ist die größte Gabe, der Sohn. Heute gibt's ja berühmte und große Gaben. Da gibt's neue Stiftungen von einem Bill Gates mit vielen Milliarden Dollar. So etwas gab es noch nie, solch etwas Riesiges. Aber hier bei Jesus und Gott geht es um mehr. Der wird nicht irgendetwas gestiftet, sondern er gibt sich selbst. Es gibt im Neuen Testament 10 Himmelreichsgleichnisse und eines davon erzählt, dass ein Kaufmann schöne Perlen suchte und dann fand er eine Perle, die war so wertvoll, dass er alles verkaufte, was er hatte und diese Perle kaufte. Ich sehe in diesem Kaufmann Jesus, der alles gegeben hat, was er hatte, um die Perle zu erwerben und die Perle bin ich oder sind Sie, dass er uns für Gott gewinnt. Im Korintherbrief heißt es mal, Kapitel 6, Vers 14, im ersten: Ihr seid teuer erkauft, so verherrlicht Gott mit eurem Leib. Das heißt, er hat bezahlt mit der Hingabe seines Lebens. Ich denke an ein Beispiel. Im letzten Krieg in Deutschland und der Umgebung gab es ja leider auch verschiedene Konzentrationslager. Und in einem dieser Lager gab es einen Aufstand der Häftlinge gegen die Besatzer, sozusagen gegen ihre Bewacher. Und der wurde natürlich niedergeschlagen, weil die Bewacher ja die Waffen hatten und sie nicht. Und zur Strafe mussten sie dann antreten und bis 10 abzählen. Und jeder 10. musste vortreten und wurde dann zur Strafe in den sogenannten Hungerbunker gesperrt, wo er nach einigen Tagen durch Mangel an Ernährung gestorben wäre oder sterben würde. Eine Nummer 10 war ein Familienvater, der 4 Kinder hatte. Die Nummer 9 neben ihm war ein katholischer Priester, Pater Maximilian Kolbe. Und als dieser Familienvater da vortreten sollte, hat der Pater ihn auf seinen Platz gezogen und ist selber vorgetreten. Er ging dann in diesen Hungerbunker und starb dort. Das war die Gabe seines Lebens. Und mehr kann man letztlich nicht geben. Interessant ist, wenn wir so die Wappentiere der verschiedenen Staaten oder Städte betrachten, dann sind das oft Raubtiere. Das ist ein Löwe oder ein Bär oder eine Schlange. Aber wenn wir an das Wappen Gottes denken, dann würden wir sagen, das ist ein Lamm. In der Offenbarung wird Jesus zwar nicht nur als Lamm, sondern auch als Löwe von Juda beschrieben, aber letztlich ist er das Lamm. Das heißt, er opfert nicht wie Raubtiere andere, sondern sich selbst. Ja, 7-mal das Größte, da war also die größte Person, Gott, der die größte Gruppe von Menschen, die Welt mit der größten Macht, nämlich der Liebe, geliebt hat und die größte Gabe gab, seinen Sohn. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle an ihn, die an ihn glauben. Glaube ist die größte Herausforderung. Wenn ich an ein Ehepaar denke, das ich vielleicht getraut habe, oder andere Ehepaare, die ich kennenlernte, dann denke ich daran, dass sie eigentlich nichts in der Hand haben für ihre Beziehung, auch wenn sie Ja sagen zueinander, haben sie nichts in der Hand, aber sie haben Glauben aneinander. Und wenn dieser Glaube echt ist, dann ist das die Grundlage für eine gute, dauerhafte Beziehung. Wobei es interessant ist, dass dieser Glaube auch zu einer Entscheidung führt. Das heißt, wenn ich diesen Partner wirklich liebe, kann ich mich öffentlich vorzeugen, für ein Lebensbündnis mit ihm entscheiden. Das heißt, Glaube führt auch zu einer Entscheidung, aber nicht nur bei einem Ehepartner, sondern ich denke auch im Blick auf Gott, dass ich Ja sagen lerne zu Jesus. Ja, Beispiele gibt es natürlich viele, wie Menschen zum Glauben kommen. Ich denke da an unsere Gemeindepädagogin. Sie wurde von ihren Eltern so ein bisschen christlich erzogen, wobei die Eltern aber eigentlich keinen christlichen Hintergrund hatten. Und da hat sie so die zwei gängigsten Kindergebete gelernt, die in Deutschland üblich waren oder sind. Das eine ist, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Und das andere, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Und diese zwei Gebete hat sie jeden Abend gebetet, wobei sie eigentlich keine Ahnung hatte, was sie da wirklich macht oder mit wem sie da spricht. Denn ein Kind kann ja auch sich mit der Wand unterhalten, nicht nur mit einer Person. Sie kam dann in die Schule und da hörte sie im Religionsunterricht von Jesus und dass das wirklich eine ganz fantastische Person ist. Und dann machte ihr das Beten mehr Freude. Als sie so ungefähr 8 Jahre alt war, hat sie dann einmal ganz bewusst gebetet und hat gesagt, Herr Jesus, jetzt sollst du wirklich in meinem Herzen wohnen. Ja, und das hat bis heute gehalten. Das heißt, sie arbeitet für Gott, auch hier in unserer Gemeinde. Darüber freuen wir uns. Glauben ist eine Beziehung zu Jesus und führt zu einer Entscheidung für das Leben mit ihm. Wir hatten mal eine sehr nette ältere Dame zu Gast hier bei uns in der Gemeinde, Bertha Isselmann. Inzwischen ist sie schon gestorben, im Alter von Mitte 90. Sie konnte sehr schlecht sehen, hatte aber ein Herz für Jesus und ganz viel Liebe zu Menschen und auch sehr viel Fantasie. Sie fuhr oft mit dem Zug und konnte natürlich da wenig sehen, weil ihre Augen sehr eingeschränkt waren. Irgendwann fuhr sie dort und sie merkte, mir gegenüber sitzt ein Mann, der hat irgendwie etwas mit der Zeitung zu tun. Er scheint darin zu lesen und sie fragt ihn, sagen Sie, was machen Sie? Und er sagt, ja, ich löse Kreuzworträtsel. Und er fragte sie, welches Kreuzwort meinen Sie? Vater, vergib ihnen oder es ist vollbracht. Und er war ja etwas verwirrt, weil sie aus dem Ganzen ein Wortspiel gemacht hatte. Und sie sagte dann, wissen Sie, die echten Kreuzworträtsel, die löst man nicht auf dem Papier, sondern im persönlichen Leben. Und dann haben sie sich 3 oder 4 Stunden lang auf einer langen Fahrt unterhalten über dieses Leben mit Jesus. 4 Wochen später bekam sie eine Postkarte von diesem Mann. Er war übrigens ein Mitglied, soweit ich weiß, der Wiener Philharmoniker. Und auf der Postkarte stand drauf, ich habe mein persönliches Kreuzworträtsel gelöst. Ist das nicht schön, wenn jemand diesen persönlichen Glauben entdeckt und spürt, was er dabei gewinnt in seinem Leben. Ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Glaube wäre die größte Herausforderung und verloren gehen die größte Katastrophe. Ja, ich nehme an, jeder von uns hat schon mal irgendetwas verloren. Das heißt, es gehört nach wie vor ihm, aber er kann es nicht mehr verwenden, weil es nicht mehr in seiner Nähe ist. Und wenn ein Mensch spürt, dass er verloren geht, ist das natürlich bitter. Es gab einen berühmten Politiker und Philosophen der französischen Aufklärung, der Revolution dort, Voltaire, der ein Leben lang Gott verspottet hat, aber kurz vor seinem Tod wurde er unsicher, ob er da das Richtige getan hat. Und soweit ich gehört habe, bat er seinen Arzt, ob er sein Leben noch 4 Wochen verlängern könnte, damit er es mit Gott in Ordnung bringen könnte. Und der Arzt verneinte das und sagte, das kann ich nicht. Darauf war er ganz verzweifelt und sagte, dann werden Sie und ich in die Hölle fahren. Er ist dann in dieser Verzweiflung gestorben. Ich vergleiche das mit einem Auto. Wenn ein Auto relativ schnell fährt, kann es keine Kurve fahren, sondern nur, wenn die Kurve seiner Geschwindigkeit entspricht oder die Straßenführung dieser Geschwindigkeit entspricht, ist das möglich. Und so denke ich auch, dass jemand so, der sein Leben lang in einer Richtung so ohne Gott davon gerast ist, eben nicht mehr kurz vor dem Tod eine Kehrtwende vollziehen konnte, sondern in diese Verzweiflung hineinrutschte. Anders ging es einem berühmten Mathematiker und Philosophen Pascal. Er hat über Gott nachgedacht und sich dann so seine Gedanken zurechtgelegt. Er sagte, wenn das, was in der Bibel steht, stimmt und ich es ernst nehme, dann habe ich im Leben alles gewonnen. Wenn das, was in der Bibel steht, stimmt und ich es nicht ernst nehme, dann habe ich alles verloren. Und wenn das, was in der Bibel steht, nicht stimmt und ich es ernst nehme, habe ich nichts verloren. Also, es war überwiegend, dass ihm klar wurde, es geht um alles. Und so hat er sich für dieses Leben mit Jesus entschieden und das auch gerne anderen weitergegeben. Später sagte er einmal, es gibt in jedem von uns ein Vakuum, das nur durch Gott, genauer gesagt durch Jesus, gefüllt werden kann. Ja, eine klare Aussage. Verloren gehen, ich denke noch an diesen oder jenen, den Sie vielleicht mit Namen kennen. Ein Mann wie Hemingway sagte mal, ich gehe nach nirgendwo, immer und ewig nach nirgendwo. Das heißt, er hatte keine Ahnung von einem Ziel in seinem Leben. Und als er merkte, dass er Krebs hat, hat er sich eine Kugel durch den Kopf geschossen. Ja, verloren gehen wäre die größte Katastrophe, weil man dann ewig im Abseits landet. Aber wenn ich nicht verloren gehe, dann ist das natürlich der größte Gewinn. Interessant, in jedem von uns gibt es eine innere Stimme, die uns zur Verantwortung ruft. Den nennen wir das Gewissen. Das heißt, sie reagiert dann, wenn wir spüren, dass Dinge nicht ganz in Ordnung sind. Obwohl ja keiner da ist, der einem anklagt. Aber ich denke, das Gewissen ist schon so ein ferner Hinweis darauf, dass wir uns einmal vor einem Gericht verantworten müssen und dabei letztlich vor Gott stehen. Die Bibel spricht von dem sogenannten jüngsten Gericht, jüngste deshalb, weil da die Zeit aufhört und nichts mehr danach kommt, an Zeit, an Ewigkeit schon. Aber für Christen gibt es eine tolle Aussage in Johannes 3, Vers 18. Da heißt es, wer glaubt, wird nicht gerichtet. Das heißt, wenn ich Christ bin, komme ich nicht in das jüngste Gericht, stehe also nicht vor dieser Frage, ob ich dann angenommen bin oder verloren gehe. Warum komme ich nicht in das Gericht? In Jesaja 53, Vers 5 heißt es mal, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Das heißt, das Gericht wurde schon vollzogen, aber nicht an mir, sondern an Jesus. Und deshalb werde ich frei gesprochen. Ja, das war nun der 6. Punkt. Die größte Person, Gott, Liebt die größte Gruppe, die Welt, mit der größten Macht, die Liebe. Da ist die größte Gabe, der Sohn, die größte Herausforderung, der Glaube. Die größte Katastrophe wäre, verloren zu gehen für immer. Natürlich dann positiv diese wunderbare Rettung. Ich werde nicht gerichtet, damit alle, die in ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ewiges Leben dauert ewig. Die Frage ist, wann beginnt es? Nach meinem Tod oder heute schon? Ich denke, es beginnt dort, wo dieser ewige Sohn Gottes, Jesus, heute in mein Leben kommt. Dadurch entsteht eine ewige, bleibende Verbindung zu Gott, die auch im Tod nicht mehr abreißt. Da gibt es diesen schönen Vers in Kolosser 1, Vers 27. Christus in euch ist die Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit. Und das bedeutet Christsein, Christus in uns zu haben. Ich will ein paar schöne Beispiele zu diesem Thema bringen, ewiges Leben. Da gab es einen Christ, der wusste, dass er stirbt. Und er sagte seinen Freunden, macht nicht so viel Aufhebens von meinem Tod. Ich ziehe doch nur vom unteren ins obere Stockwerk, aber ich bleibe im selben Haus. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Psalm 23 kennen, wahrscheinlich viele von uns. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und am Ende von diesem Psalm heißt es ja, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ja, vom unteren ins obere Stockwerk umziehen. Ich denke an einen Christ aus dem süddeutschen Bereich, Michael Hahn. Er ist relativ bekannt geworden, weil viele durch ihn diesen Glauben gewonnen haben. Und das wirkt bis heute. Als er so kurz vor seinem Tod war, lag er bewusstlos in seinem Zimmer und die Freunde und Verwandte standen um ihn herum. Und da sagte einer, oh, jetzt hört das Leben auf. Und wir wissen ja nie so genau, was so ein Bewusstloser alles mitbekommt. Auf jeden Fall, er schlug die Augen auf und sagte, nein, jetzt fängt das Leben an, machte die Augen zu und starb. Ich denke an diesen Theologen Dietrich Bonhoeffer, der am Ende des letzten Krieges noch hingerichtet wurde. Er hatte morgens seinen Mithäftlingen noch eine Andacht gehalten über 1. Petrus 1, Vers 3, wo es heißt, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Er sprach über diese Hoffnung und am selben Tag wurde er noch hingerichtet. Auf dem Weg zur Hinrichtung sagte er, das ist das Ende, aber für mich der Beginn des Lebens. Ja, schön, wenn jemand diese Gewissheit hat. Keiner von uns weiß, wie er diese letzte Wegstrecke zurücklegt, aber es ist gut zu wissen, was mein Ziel ist. Wenn ich das Ganze zusammenfasse, 7-mal das Größte, die größte Person liebt die größte Gruppe von Menschen mit der größten Macht der Liebe, gibt die größte Gabe seinen Sohn, verbunden mit der größten Herausforderung an uns, dem Glauben, bewahrt uns vor der größten Katastrophe, dem Verlorengehen und schenkt das größte Geschenk, das ist das ewige Leben. Ich möchte jetzt diesen Vers noch einmal für mich persönlich sprechen und vielleicht ja dabei auch für Sie, indem ich statt alle das Wort mich einsetze. So sehr hat Gott mich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für mich gab, damit ich, der ich an ihn glaube, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Amen.